Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In Toronto findet gerade das internationale Filmfestival statt. Und dort dürfen nur kanadische Gäste dabei sein, in Autokinos oder in Freiluftkinos. Die internationale Presse, Vertreter der Filmindustrie, aber auch Schauspielerinnen dürfen nicht kommen aufgrund der Corona-Pandemie. Und auch unsere Filmredakteurin Susanne Burg, die ist in Berlin und nicht in Kanada. Aber wir können trotzdem über das Festival sprechen. Frau Burg, das Toronto Filmfestival ist ja, egal ob nun Corona ja oder nein, ein Festival, was einen starken Anspruch hat auf Diversität. Wie schlägt sich das dieses Jahr nieder?
Ja, das Festival sagt, es ändert sich halt nur was im Film, wenn sich auf allen Gebieten was ändert. Also bei den Festivals selbst, die haben da eine wichtige Bedeutung in der Filmindustrie und auch bei den Medien. Es gibt deshalb ein Diversitätsprogramm für akkreditierte Journalisten und Journalistinnen. Es liegt bei 20% der Akkreditierten. Im Filmprogramm ist es so, fast die Hälfte der Filme in diesem Jahr sind von Regisseurinnen, von Frauen. Das ist eine beachtliche Zahl, gibt es sonst bei keinem Festival bisher. Viele Filme gibt es außerdem, bei denen Native Americans, also die Indigenen in Nordamerika, eine Stimme bekommen. Und es gibt einen Fokus auf eines der großen Themen in Nordamerika gerade, derzeit Black Lives Matter, also Themen, die mit afroamerikanischen, afrokanadischer Geschichte und Gegenwart zu tun haben.
Lassen Sie uns dann gleich dort bleiben. Es gibt einen Film über Martin Luther King Jr. und wie er vom FBI überwacht worden ist. Was zeigt dieser Film?
Ja, es gibt einige Akten und Aufnahmen des FBI, die jetzt freigegeben wurden und die der Historiker David Garrow aufgearbeitet hat. Die kommen eben im Film auch zutage. Sie zeigen, welche umfänglichen und nicht immer verfassungskonformen Strategien das FBI unter J. Edgar Hoover in den 1960ern angewendet hat, um Martin Luther King Jr. zu überwachen. Es gibt Aufzeichnungen, in denen FBI-Chef Hoover sagt, er habe große Angst vor einem, wie er es nannte, schwarzen Messias und sah eben großes Potenzial darin, dass Martin Luther King das werden könnte, sprach von ihm als dem gefährlichsten Schwarzen in den USA. Und nach dem so erfolgreichen Marsch auf Washington 1963 und erst recht nach dem Friedensnobelpreis für Martin Luther King Jr. ein Jahr später, floss sehr viel Energie da rein, Martin Luther King zunächst telefonisch zu überwachen, später auch seine Wohnung und sein Hotelzimmer zu verwanzen. Und vor allem, das Interessante ist, Hoover hat als Strategie beschlossen, sich auf sein Privatleben zu konzentrieren. Vor allem auf die außerehelichen Affären von Martin Luther King, von denen es viele gab. Das FBI wollte vor allem seinem Ruf schaden und ihn auch selbst verunsichern, hat ihm zum Beispiel auch anonyme Drohbriefe geschickt.
King ist heute noch eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Trotzdem ist das ja alles schon ein paar Jahrzehnte her. Schafft es der Film auch, einen Bogen zu schlagen in die Diskussionen, die wir ganz aktuell führen in den USA über Rassismus und Polizeigewalt?
Ja, indirekt. Also wenn es um den Fokus aufs Privatleben geht, da spricht eine Kulturwissenschaftlerin im Film davon, wie der schwarze männliche Körper historisch in der US-Gesellschaft wahrgenommen wurde, seit der Sklaverei. Und wie tief es verwurzelt ist in der weißen US-Gesellschaft, den schwarzen Mann als eine Gefahr für die weiße Frau zu sehen. Und dass es daher auch in gewisser Weise sehr schlüssig war für das FBI, besonders das Sexualleben von Martin Luther King auszuschlachen. Also es geht da um Körperpolitik, die auch heute eben noch ein großes Thema ist. Das ist das eine, und das andere ist die Frage der Gewalt als Mittel des Protests. Die wurde ja auch in den 1960ern schon heiß diskutiert. Und da ist es einfach interessant zu hören, wie klar Martin Luther King artikuliert hat, dass er Gewalt auf schwarzer Seite für den größten Feind der Bewegung hielt, wenn man etwas erreichen möchte. Und das hat er ja immer wieder gesagt. Und trotzdem wurde er noch in Fernsehshows angegangen, wie er eine so feindliche, blutrünstige Atmosphäre denn befördern könnte. Das wurde vor allem ihm von weißen Journalisten und Journalistinnen vorgeworfen.
Es gibt auch andere Filme, die sich rund um schwarze, afroamerikanische Kultur drehen. Bei zwei Filmen geht es um eine Organisation, nämlich MOVE. Die kennt hier bei uns aber eigentlich niemand. Worum geht es in diesen Filmen?
Ja, MOVE ist eine Organisation, deren Mitglieder so eine Art alternatives Leben propagiert haben, die sich für Kinder- und Tierrechte eingesetzt haben, technische Geräte abgelehnt haben. Und das Zentrum war in Philadelphia, da haben sie eine Kommune eingerichtet und diese Kommune stieß vielen Menschen auf, dem Bürgermeister, aber auch Bewohnern in Philadelphia. Nach langen Verhandlungen hat dann die Polizei diese Kommune 1978 geräumt und griff dabei auch sehr brutal durch. Und ein Film im Programm 40 Years a Prisoner beleuchtet die Abläufe und Folgen und zeigt auf, es kam zu einer Schießerei 1978, bei der ein Polizist getötet, mehrere andere Polizisten, aber auch MOVE-Mitglieder verletzt wurden. Kameraaufnahmen zeigen Polizisten, wie sie ein MOVE-Mitglied schlagen und treten, während sie ihn aus dem Haus zerren. Der hat unglaubliche Verletzungen erlitten. Die Polizei wurde dafür nie zur Verantwortung gezogen. Dafür bekommen 9 MOVE-Mitglieder für den Tod des Polizisten Haftstrafen zwischen 30 und 100 Jahren, obwohl die Indizien nicht wirklich eindeutig sind, aus welcher Waffe der Polizist geschossen hat oder ermordet wurde und auch nicht ganz geklärt ist, warum nur 9 Mitglieder für den Tod eines Polizisten verantwortlich gemacht wurden. Diese Filme sind interessant, weil sie eben einen historischen Rahmen herstellen für diese aktuelle Diskussion und auch zeigen, wie viel da historisch noch aufzuarbeiten ist.
Susanne Burg aus unserer Filmredaktion über Black Lives Matter und das Filmfestival in Toronto. Vielen Dank.